Jörg, manchen bist du bekannt, den anderen stell dich doch bitte kurz vor.
Ja, ich habe hier in Heidelberg Psychologie studiert und dann im Raum Frankfurt in der Klinik 10 Jahre gearbeitet und bin vor gut 2 Jahren jetzt mit meiner Familie zurückgekommen, wo ich jetzt in eigener Praxis arbeite als Psychotherapeut. Genau, und dann natürlich vielen Krisen begegne auch. Ich bin verheiratet mit Miriam, habe 2 Kinder im Grundschulalter und gehöre hier auch zu der Gemeinde.
Wenn man Jungs nach ihrem Berufswunsch fragt, dann kommt ja meistens Feuerwehrmann, Polizist. Ich weiß nicht, bei euren Kindern, vielleicht sind es mittlerweile andere Berufe. Wie bist du zur Psychologie gekommen? Was hat dich fasziniert?
Ja, also ich glaube, um sich für so ein Fach zu erwerben, braucht man schon auch eine eigene Geschichte, die die eine oder andere Frage aufwirft und neugierig macht. Und auf einer bisschen bewussteren Ebene habe ich irgendwann so ein Fach gesucht, das einerseits wissenschaftlich gut fundiert ist, aber doch nah am Menschen dran, und habe da was sehr Schönes gefunden, was mich heute auch immer noch in sehr spannende Begegnungen führt mit Menschen. Und was ich besonders genieße, ist, ich bin halt oft an Punkten da, wo ich Menschen begleite, wo sich sehr viele Weichen stellen, auch wo sich viel entscheidet im Leben. Und das ist ganz schön, an solchen Punkten auch dabei zu sein.
Das heutige Thema lautet ja krisensicher. Wie kann man deiner Meinung nach Krisen vorbeugen?
Ja, ich meine, die Krisen, das liegt ja im Wesen von Krisen, dass sie sehr unerwartet kommen, wie man jetzt auch in diesem Film gesehen hat, und dass man sich jetzt nicht richtig schützen und vorbeugen kann. Aber man kann auf der anderen Seite von so tragenden Lebenselementen eben in guten Zeiten Sachen aufbauen, die dann auch in Krisen tragen. Und das wären zum Beispiel authentische Freundschaften, die dann auch noch halten in der Krise. Also was ich ziemlich oft höre, ist, wenn man jetzt mal eine Krise gemeinsam durchgestanden hat mit jemandem und hinterher nochmal reflektiert, was gewinnt man denn aus der Krise, dann sagen ziemlich oft Menschen, ja, jetzt weiß ich, wer wirklich meine Freunde sind. Und so eine Zeit hat nochmal eine Auslese gebracht, und das kann man natürlich auch in guten Zeiten schon, je authentischer man sich in Beziehungen einbringt, je offener man ist, je mehr man sich zumutet, je mehr man auch ein bisschen Kante zeigt, desto deutlicher wird es, also wer solche Beziehungen auch aushält und dann noch in der Nähe bleibt, ist sicher auch ein Freund, der dann mit einem durch eine Krise gehen kann. Also das wäre so das eine, wo man vielleicht so krisenvorbereitend investieren kann. Was ich auch sonst immer als sehr wertvoll erlebe, ist, wenn Menschen eine sinnvolle Aufgabe finden in ihrem Leben. Weil es gibt ja so Momente, wo man einfach selber nicht mehr viel Lebensfreude hat, das Leben nicht so genießen kann. Und wenn man dann noch einen Punkt außerhalb von sich selber hat, wo man investieren kann, wo sich was lohnt, kann das eine sehr gute Überbrückung sein, wenn man dann sagt, okay, es ist keine schöne Zeit, ich bin froh, wenn sie rum ist, aber ich kann doch noch was Sinnvolles aufbauen, auch in dieser Zeit, was jetzt über die Krise eine Bedeutung hat. Und vielleicht noch ein drittes, wäre so ein gesunder und reifer Glaube, der einfach eine Weite hat, um mit der Unterschiedlichkeit des Lebens auch umzugehen, also der irgendwo einen Platz für Leid hat oder auch einen Platz hat, wenn meine religiöse Leistungsfähigkeit mal nachlässt, dass Glaube dann immer noch funktioniert und dass Glaube irgendwie auch ein Konzept hat für Zeiten, wo man vielleicht nicht mehr beten kann, wo einem Gott sehr fern ist, und das auch noch okay ist, weil wenn der Glaube so dimensioniert ist, dass er nur in guten Zeiten irgendwie stimmig ist, dann kommt er natürlich auch unter die Räder in Zeiten der Krise. Und das wären vielleicht die 3 Punkte, die aus meiner Erfahrung nach Menschen auch am meisten tragen in der Krise und wo man natürlich auch in guten Zeiten schon investieren könnte.
Was führt in Krisen? Jetzt haben wir Beispiele gesehen hier aus dem Film. Das kann finanzielle Unsicherheit oder das können Beziehungsprobleme sein. Hast du
Beispiele? Ja, also wenn man das so verallgemeinert, ist es meistens so, dass irgendein Lebensereignis auf eine Verwundbarkeit, auf einen wunden Punkt trifft. Und wenn das eben richtig zusammenpasst, dann kann es die Fähigkeit von Menschen überfordern, jetzt mit einer Situation umzugehen. In dem Film ist ja quasi die Verwundbarkeit von dem Mann, dass der wahrscheinlich kein wahnsinnig gutes soziales Netz hat und keine finanziellen Puffer, keine Connections. Und wer dann eben in seinem Arbeitsplatz Schwierigkeiten bekommt, der hat halt einfach keine Ressourcen, um sowas abzufedern. Und dann wird das eben ganz, ganz eng. Und solche unguten Verknüpfungen aus jetzt Lebensereignissen und Schwachstellen im eigenen Leben oder in der eigenen Persönlichkeit, die können natürlich in unterschiedlichsten Bereichen auch vorkommen.
Gibt es aber Lebensübergänge, in denen ich besonders anfällig für Krise bin? Manches kann ich nicht planen, ganz bestimmt, aber wenn ich mal so einen typischen Lebenslauf anschaue mit Ausbildung, Beruf, vielleicht Familiengründung und so weiter, gibt es da so Punkte, die du erlebst in der Praxis, die da so besonders markant sind, wo Menschen in Krisen geraten?
Ja, im Grunde ist jede Lebensveränderung ein Risikofaktor. Also Auszug aus dem Elternhaus, Eintritt ins Berufsleben, berufliche Veränderung, Eheschließung, Kinder kriegen, Kinder verlassen das Elternhaus. Also das sind alles Lebenssituationen, die eine große Anpassungsleistung von Menschen abverlangen und wo sich die Seele auch sehr anpassen muss. Und das sind auch typische Krisenauslöser. Dann im Englischen heißen die noch so neutral Life Events. Wir grüblerischen Deutschen haben daraus in der Übersetzung kritische Lebensereignisse gemacht. Und da steckt das Wort Krise ja schon drin in dem kritisch. Und das sind halt einfach potenziell Situationen, wo man merkt, okay, jetzt für diese Lebensphase bis im Elternhaus war ich noch gut aufgestellt, aber jetzt so alleine wird es schwierig. Oder eben, wenn jetzt die berufliche Verantwortung kommt, genau das sind alles so potenzielle Krisenauslöser dann.
Jetzt hast du schon angedeutet, was gut ist während einer Krise. Ich brauche Freunde, Glaube hilft. Gibt es noch andere Tipps, wie ich eine Krise gut durchstehe?
Ja. Also aus meiner Erfahrung ist so die Frage, wie die Krise ausgeht, so eine Schlüsselfrage zu dem, wie man auch durch eine Krise gehen kann. Also wenn die Menschen das Happy End schon wüssten, die ich begleite, und man könnte einfach mal so in die Zukunft ein halbes Jahr, ein Jahr oder anderthalb Jahre später gucken und die wüssten, dass es gut ausgeht, dann würden die meisten ganz relaxed durch die Krise gehen. Oft ist diese Spitze, was es dann wirklich unerträglich macht, dieser Gedanke, na, das hört nie mehr auf, ich komme nie mehr raus, ich finde nie einen Partner, ich kriege nie eine beruflich befriedigende Situation, und quasi, und das zu weil man eben nicht in die Zukunft gucken kann, das zu überbrücken, das ist oft die größte Herausforderung in der Krise. Und wenn man sich da mit zuversichtlichen Menschen umgeben kann, die eine Lebenserfahrung haben und auch glaubwürdig sagen können, Mensch, das wird auch wieder gut, das kann eine große Hilfe sein. Und ich meine, das ist ja die Chance von Menschen, die auch so ein Gottvertrauen haben, wo Gott für das Happy End steht. Und man sagt, okay, ich sehe nicht weiter, aber ich bin da einfach in einer guten Fürsorge und Führung, und deshalb vertraue ich auch, dass es ein Happy End gibt, was ja in dem Film jetzt auch glücklicherweise so war.
Du sagst, mit Gott, der es ja gut mit mir meint, wo ich auf ein Happy End vertraue. Wie halte ich Situationen aus, wenn ich mit Gott rechne, die Krise aber bleibt, und ich weiß, er müsste nur Schnipp machen und könnte meine Lebensumstände in meinen Augen vielleicht besseren verändern?
Ja, da ist auch wieder die Zeitperspektive. So, ich glaube, die Leute, die jetzt so berechtigt ungeduldig werden, sagen, ich halte es nicht mehr aus, wenn die wüssten, dass es dann ein Viertel oder ein halbes Jahr später okay ist, würden die sich entspannen und sagen, okay, das ist keine schöne Zeit, aber so, das kriege ich noch rum. Das Schlimme ist im Grunde diese Erwartung dann, es tut sich gar nichts. Und wenn Gott jetzt nicht handelt, warum sollte er dann in einem Vierteljahr handeln oder mir in einem halben Jahr helfen? Das macht es halt sehr schwer erträglich. Und genau, und ich glaube, da ist es einfach ganz hilfreich, wenn man, das kann man auch in der Krise nicht selber aus dem Boden stampfen, oft so ein Vertrauen. Aber wenn man dann Menschen um einen rum hat, die für einen glauben und für einen eine zuversichtliche Haltung haben, das kann dann was sehr Tragendes auch sein.
Da wäre ich gerade bei dem Punkt, wie helfe ich richtig, wenn Freunde von mir, wenn andere Menschen in der Krise sind, was kann mein Part sein, der nicht bei guten Ratschlägen bleibt oder die vielleicht oft ganz verkehrt sind, sondern was hilft wirklich?
Ja. Eine Krise ist ja dadurch gekennzeichnet, dass es eine Spannung gibt, die nicht einfach aufzulösen ist. Also irgendein Problem, wo man nicht sofort rauskommt, weil sonst würden Betroffene ja einfach munter aus der Krise rausgehen. Und das kann natürlich auch Freunde unter Stress setzen, dass irgendwo ein Problem im nahen Umfeld ist, das sich nicht so einfach lösen lässt. Und wir haben von unserer Biologie eigentlich nur so drei Stressreaktionen zur Verfügung. Das eine ist Kampf, das andere Flucht und das dritte Todstellen. Und das sind auch die typischen Stressreaktionen von Freunden. Also es gibt dann Typen, die mehr in den Kampf gehen und die über Ratschläge und mach's doch so und komm, warum nicht, eine Lösung erzwingen wollen in einer Situation, wo noch keine sich findet. Und das hat eben zu diesem, dass Ratschläge auch Schläge sein können, zu dieser Redensart geführt. Flucht erleben Menschen in Krisen halt auch oft, dass sie merken, ui, die melden sich nicht mehr. Und jetzt, wo ich eigentlich gerade jemanden bräuchte, merke ich, wie sich doch viele distanzieren und da irgendwie überfordert sind. Und das Todstellen kriegen Leute ab, die dann, wo dann Freunde so Business as usual machen und Menschen in der Krise dann das Gefühl haben, ja, kapieren die gar nicht, wie es mir geht. Die machen jetzt irgendwie so weiter wie immer und offenbar kommt es gar nicht rüber. Und das wäre eben dieses Todstellen, dass man quasi dieses einfach ein Stück ausblendet, dann auch. Und wenn man diese Stressreaktion in den Griff kriegt als Freund, der andere in der Krise unterstützt, dann ist da schon mal viel gedient, weil dann kann man nah dranbleiben, kann die Spannung mit aushalten und oft ist es ja einfach nur so ein zuversichtliches mit durchgehen, was dann aber eine ganz große Hilfe sein kann und eine Freundschaft dann auch sehr stärkt.
Jetzt wollte ich dich noch was fragen, das war jetzt gerade so faszinierend, jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Wann ist, jetzt kann ich Freunde haben, ich kann vielleicht in einem guten Umfeld sein, aber wo ist der Punkt, das war das, weil du ja auch der Fachmann bist, du bist der Psychotherapeut, wo ist der Punkt, dass ich merke, jetzt wäre vielleicht mehr als Freunde und ein gutes Buch lesen dran, wo brauche ich auch mal professionelle Unterstützung, um eine Krise durchzustehen oder auch erfolgreich zu durchleben?
Und da werden vielleicht zwei Kriterien, also ein subjektives Kriterium wäre, die Frage, wo ist eigentlich die Schmerzgrenze erreicht, dessen, was man aushalten kann an Spannung und Angst ertragen kann und Sorge kann. Und wenn man dann quasi die Ressourcen in seinem Umfeld schon aufgebraucht hat mit guten Beziehungen und dem, was man so sich durch Lesen an Entlastung schaffen kann und merkt, es ist eigentlich nicht erträglich. Also das wäre ein guter Punkt, sich noch mehr Unterstützung zu holen. Oder wenn die Krise halt, sind wir so Folgeschäden hat, dass jetzt wirklich der Arbeitsplatz in Gefahr kommt, wenn man sich vorstellt, wenn ich da so ein Vierteljahr noch so neben der Kappe bin und mir dann öfter Fehler passieren und dann wirklich was anbrennen kann oder wenn man merkt, naja, ich kann meine Kinder vielleicht 4 Wochen mal so gestresst behandeln, aber wenn das jetzt ein längerer Zustand ist, dann habe ich einfach auch Angst, dass die da zu viel abkriegen. Das wäre sowas, wenn da noch ein Schaden entstehen könnte durch die Krise als Folge, das ist auch ein guter Zeitpunkt, sich dann Hilfe zu suchen.
Noch abschließend, in unserer Gesellschaft sind Krisen ja immer mehr Thema. Die Bild-Zeitung schreibt, jeder Siebte wird in seinem Leben eine Depression erleiden. Burnout ist so in aller Munde. Ist es so, dass wir mehr Krisen schieben oder wird einfach nur mehr drüber gesprochen? Was machen wir verkehrt? Ist unsere Gesellschaft, hat sich was verändert oder war das immer schon so?
Genau, also insgesamt neben so Krisen und Erkrankungen nicht zu, das wird also in so epidemiologischen Studien immer wieder überprüft, da verändert sich nicht viel, aber wir sind halt besser geworden, die zu diagnostizieren, weil einmal die Aufklärung ist ja viel größer. Also wer jetzt regelmäßig Zeitschriften liest, der weiß, was eine Depression ist und was Ängste und Zwänge sind, da ist im Grunde eine gute Allgemeinbildung da und deswegen bemerkt man das auch viel früher. Die Hausärzte sind viel besser psychosomatisch geschult, auch inzwischen, dass die auch sehr schnell solche psychischen Dinge erkennen. Das ist das eine, warum man so den Eindruck hat, ach, das ist einfach viel mehr im Bewusstsein jetzt. Und das andere, was sich wirklich verändert hat, ist, dass die Arbeitswelt härter geworden ist. Und wer jetzt irgendwo eine Verwundbarkeit hat, der konnte, gerade so im öffentlichen Dienst erlebe ich das so, wo Leute 20 Jahre mit einer nicht so dollen Arbeitsleistung und psychischen Belastung gut kamen. Und da werden aber die Anforderungen jetzt so angezogen, dass einfach auch die Belastung höher wird. Und das zeigt sich dann auch statistisch, dass jetzt was so Frühberentungen oder Fehltage auf der Arbeit, da haben die psychischen Erkrankungen einen viel höheren Anteil dran. Und das ist wirklich fieser geworden und macht dann auch, also verursacht, denke ich, auch wirklich häufiger Krisen als früher.
Ja, vielen Dank. Ich wünsche dir für deine Arbeit auch alles Gute. Danke für das Interview. Wir werden jetzt ein Vortragslied hören. Ja, genau.
Krisensicher das Leben meistern. Das ist der Titel von diesem Gottesdienst heute. Krisensicher. Und dieser Titel, der ist so ein bisschen zweideutig. Zum einen könnten wir damit suggerieren, wir machen einen Gottesdienst und dieser Gottesdienst wird euch Handwerkszeug zur Hand geben, damit ihr nie mehr in eine Krise kommt. Der wird euch krisensicher machen. Das wäre die eine Möglichkeit. Oder die andere deutsche Möglichkeit wäre, Krisen sind sicher. Die sind so sicher wie das Amen in der Kirche, um es mal so zu sagen. Krisen sind sicher und die werden kommen und wir bereiten euch und uns gemeinsam auf solche vor. Ich fand das sehr, sehr interessant, was gerade in dem Interview von dir, Jörg, kam. Du hast einiges auch zum Thema guter Prävention gesagt. Ich werde noch ein bisschen was zu dem Thema sichere Krisen, Krisen, die sicher kommen, sagen. Und wir können heute keine Tipps geben, wie wir krisenfrei durchs Leben kommen. Das wäre ein falsches Versprechen. Das wäre irgendwie vielleicht ein Versprechen auf dem Niveau von einer drittklassigen Ratgeber oder sowas. Das wäre ein falsches Versprechen. Der Punkt ist, dass ich glaube, das wissen wir auch alle, Krisen kommen auf uns alle zu. Und es gibt auch kein wirkliches Geheimrezept dagegen. Die Frage ist vielmehr, die klang auch und kam gerade im Interview auch schon stark, wie kommen wir denn sicher durch die Krise? Was sind überhaupt Krisenzeiten? Krisenzeiten sind Wüstenzeiten. Und die Wüste, das ist ein lebensfeindlicher Ort. Es ist heiß, es ist hart, es ist trocken. Es gibt keine Erfrischung, kein Ende ist in der Wüste in Sicht. Und man fragt sich, ob man die Hoffnung, die man hat, ob das nicht einfach nur eine Fata Morgana ist und ob man nicht doch nur von einer Enttäuschung zur nächsten unterwegs ist. Und ich glaube, wir alle kennen diese Krisenzeiten in unserem Leben. Krankheit, Einsamkeit, Zeiten, in denen Trauer und Zweifel und Angst die Seele auszutrocknen scheinen. Zeiten, in denen unser Hunger und Durst übermächtig wird. Hunger und Durst nach einem ganz normalen Leben oder nach Fülle, nach Lebendigkeit, nach Glück, nach Zufriedenheit. Das sind Wüstenzeiten, Krisenzeiten. Und in manchem seelsorgerlichen Gespräch, da habe ich das so erlebt, dass wenn Menschen in Krisen kommen, wenn wir in Krisen kommen, dann drängt sich immer auch diese Schuldfrage auf. Warum bin ich in der Krise? Warum bin ich jetzt da reingekommen? Warum ich? Womit habe ich das verdient? Das ist die Frage nach dem Auslöser. Wer ist der Auslöser der Krise? Ich glaube, es gibt drei Antwortmöglichkeiten, die man geben kann. Wer ist schuld an der Krise? Das eine wäre, Gott ist schuld. Gott ist schuld an meiner Krise. Das zweite wäre, ich selbst bin schuld. Und das dritte, es sind die Umstände. Es passiert einfach. Und ich möchte gern mit euch diese drei Punkte kurz nacheinander anschauen. Zum ersten, Gott ist schuld an meiner Krise. Und die Frage ist ja, führt Gott uns in Krisen? Ist Gott derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass wir in Lebenskrisen landen? Und wenn ja, warum macht er das dann? Warum macht er das? Wahrscheinlich doch dann, um uns irgendwie zu bestrafen, oder? Wenn das unsere Vorstellung ist, dass Gott uns in Krisen führt, um uns zu bestrafen, dann verrät das ganz schön viel über unser Gottesbild. Denn das Gottesbild, was dahinter so durchscheint, das ist ein zorniger und kleiner Gott. Einer, der verletzt ist, weil wir irgendwas gemacht haben, der gekränkt ist, den wir mit einem Verhalten gekränkt haben, den wir durch irgendwas auf den Fuß getreten sind. Und jetzt, weil er mehr Macht hat, rächt er sich und führt uns in die Krise. Das ist ein kleiner Gott, dem es nur um sich geht. Diese Vorstellung ist aus meiner Sicht und aus dem, was ich aus der Bibel rauslese, ist die falsch. Ich sage nicht, dass Gott uns nicht in Krisen führen kann. Laut Bibel kann er das tun und macht das manchmal, wobei von all unseren Lebenskrisen, die wir so durchleben, würde ich behaupten, dass das ein verschwindend geringer Anteil ist. Ich würde mal sagen, unter 1% unserer Krisen sind von Gott verursacht. Aber wenn Gott uns in Krisen führt, dann nicht, um uns zu bestrafen, sondern seine Motivation ist eine andere. Im Judentum, unsere Mutterreligion, das Judentum ist ja zutiefst geprägt von Wüstenerfahrungen. Das Volk Israel war in ägyptischer Gefangenschaft und Gott befreit sein Volk. Und er führt sie aus der Sklaverei, aus Ägypten heraus durch Mose. Und jetzt war die Erwartung beim Volk Israel, jetzt wird alles gut. Endlich sind wir die Ägypter los, jetzt wird es gut. So, und was passiert? Sie kommen aus Ägypten raus und sie landen in der Wüste. Warum? Wollte Gott sie bestrafen, weil sie irgendwas in Ägypten falsch gemacht haben? Nee, Gott zeigt eine ganz andere Motivation. In 2. Mose 13, Vers 17 lesen wir, als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war, denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sehen und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste zum Schilfmeer. Das Volk landet in der Wüste. Gott hat das Volk in die Wüste geführt, aber nicht aus Strafe. Es ist keine Strafrunde, die die drehen müssen. Es ist kein böser Wille, sondern die liebevolle Entscheidung eines allmächtigen Gottes, der sich hier als liebevoller Vater vorstellt. Er will sein Volk schützen. Er sagt, ich mache mir Sorgen um euch. Wenn ihr diese Kämpfe seht, dann bekommt ihr zu viel Angst. Ich gehe mit euch einen anderen Weg. Hier zeigt sich ein Gott, der manchmal Umwege zulässt, der vielleicht uns manchmal durch Wüstenzeiten führt, um was anderes, um vielleicht Schlimmeres zu verhindern. Das Problem ist, das sieht man erst im Nachhinein, das sieht man erst in der Retrospektive. In der Wüste findet man das nicht toll. In der Wüste wünscht man sich natürlich, woanders zu sein. Aber was mir hier an diesem Punkt wichtig ist, Wüstenzeiten sind keine Zeit des Alleinseins, sondern Gott geht voran, in die Wüste hinein und aus der Wüste wieder heraus. Das sieht man 2 Verse später. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. In den wenigen Fällen, ich behaupte weniger als 1%, in denen Gott für die Wüste verantwortlich ist, da steht diese Zusage. Da weicht er keinen Millimeter von unserer Seite. Die zweite Form, zweite Grund für Krisen, diese Krisen sind deutlich häufiger in unserem Leben, behaupte ich. Das sind die, wo man sagen muss, die habe ich selbst verursacht. Da bin ich selbst dran schuld. Zum Beispiel, dass ich in der Vergangenheit unweise Entscheidungen getroffen habe und heute die Konsequenzen davon tragen muss. dass ich in der Vergangenheit nicht auf den Rat von anderen Leuten gehört habe, die vielleicht mehr Lebenserfahrung haben, dass ich mir ihre Warnungen nicht zu Herzen genommen habe und heute muss ich die Rechnung bezahlen. Dass ich in der Vergangenheit kurzfristige Interessen, einen kurzfristigen Lustgewinn eigentlich meinem großen Lebenszielen übergeordnet habe. Ich glaube, ihr kennt alle diese Beispiele, dass man zu viel gegessen hat und heute Übergewicht hat, dass man zu viel getrunken hat und heute gesundheitliche Probleme hat, dass man zu viel gearbeitet hat und heute vielleicht einen Burnout oder sowas hat. Das Schema ist, ich habe irgendwas getan und die Konsequenz davon, und das war auch das, was viele einem von außen hätten schon sagen oder sehen können, diese Konsequenz ist eingetroffen. Ich befinde mich mitten in der Wüste und ich bin auch noch selbst drin schuld. Und es gibt ein biblisches Beispiel, ein Beispiel in der Bibel, und zwar ist es der Mann Jakob. Jakob, der betrügt seinen Bruder Esau. Und er nutzt ihn aus, er hintergeht ihn, er nimmt ihm alles, was er hat. Er verbaut ihm komplett die Zukunft. Und dieser Esau, sein Bruder, der ist stinksauer. Nicht nur sauer, der will ihn töten. Man muss sagen, Jakob hätte es verdient gehabt, getötet zu werden. Und deswegen, weil er nicht getötet werden will, muss er fliehen. Alleine sein Land verlassen, seine Familie verlassen, seinen Besitz verlassen. Das ist mehr als nur Ausziehen aus dem Elternhaus heute. Das war damals die absolute Katastrophe, die absolute Krise. Und Jakob ist buchstäblich im Wüstengebiet unterwegs. Und man muss sagen, er muss diese Suppe auslöffeln, die er sich eingebrockt hat. Und man kann eigentlich nur sagen, okay, Selbstschuld, du hast kein Mitleid verdient. Und was macht Gott mit diesem Krisentyp 2 Jakob? Er besucht ihn in der Wüste und er spricht mit ihm. In 1. Mose 28, 15, da lesen wir, und siehe, das sagt Gott, und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten, wo du hinziehst. Und ich will dich wieder herbringen in dieses Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir versprochen habe. Jakob, der hatte Gottes Schutz, der hatte Gottes Beistand, Gottes Treue und Gottes Gnade mit keinem Hauch verdient. Er hat betrogen, er hat gestohlen, er hat gelogen, er hat seinen Vater nicht geehrt. Er hat mindestens 4 der 10 Gebote mit dieser einen Aktion gebrochen. Und Gott sagt, und ich bin mit dir. Ich werde dich nicht verlassen. Ich will und ich werde dich behüten. Ja, es gibt Krisen, die haben wir uns selbst eingebrockt und die müssen wir auch selbst wieder auslöffeln. Aber auch hier der wichtige Punkt, wir müssen sie zwar selbst, aber wir müssen sie nicht alleine auslöffeln. Und das ist ein riesiger Unterschied. Ich kenne das auch aus anderen Bereichen, aus meinem sonstigen Leben. Ich glaube, ich bin relativ belastbar. Und ich kann, wenn Rabea, meine Frau, an meiner Seite ist, dann kann ich sehr viel ertragen. Dann haut mich fast nichts um, wenn sie mitträgt. Wenn meine Frau nicht mitträgt, dann schwindet meine Kraft, ganz merklich. Auch in den Krisen, in denen wir schuld sind, kehrt Gott uns nicht den Rücken zu, sondern er ist mit uns. Wir müssen manche Konsequenzen tragen, aber wir müssen sie nicht alleine tragen. Und vielleicht ist es so, dass wir denken, Mensch, ist denn Gott enttäuscht, wenn ich durch eigene Schuld in die Krise gerate? Nein, Gott kennt dich. Er ist nicht enttäuscht von dir. Im Gegenteil, bei anderen mögen vielleicht Anerkennung und Respekt und Würde zerbröckeln. Bei Gott nicht. Gottes Liebe zu uns in der Krise ist genauso groß, wie wenn wir alles richtig machen. Und vielleicht erkennst du dich gerade wieder, du sagst, ich bin so ein Krisentyp 2, ich lande ständig von einer Krise in der nächsten und ich bin meistens selber schuld dran. Dann möchte ich dir Mut machen, auf Gott mehr hören zu lernen. Gott sagt mir an einer Stelle, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Und ich glaube, wenn wir das öfters machen würden, wenn wir uns öfters von Gott belehren lassen würden und diesen Weg gehen, den er uns zeigt, das wird uns vor vielen Krisen Typ 2 schützen. Und noch der letzte Punkt, der letzte Auslöser für die Krisen. Dritter Grund für Wüsten. Dinge passieren einfach. Dinge werden uns vielleicht von anderen zugefügt, aber sie passieren. Krankheit, Tod, vorhin im Film gesehen, Arbeitslosigkeit, Dinge, die einfach ungerecht sind. Und vielleicht haben wir alles selbst, haben wir alles richtig gemacht. Und trotzdem finden wir uns plötzlich im Niemandsland wieder. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die viele von uns kennen. Und diese Erfahrung, die ist besonders bitter, weil das ist so unnötig. Diese Krisen, für die niemand was kann, die einfach so passieren, die sind so unnötig. Und oft kommt da dieses Gefühl der Gottverlassenheit dazu. Die Frage, die auch vorhin im Interview anklang, hätte das nicht jemand oder hätte das nicht Gott verhindern können? Warum ich? Wo ist Gott in dem allem? Es gibt ein Beispiel in der Bibel, das ist für mich ein Paradebeispiel. Das hat mich durch manche Krisen durchgetragen, die so Typ-3-Krisen, wo man sagt, okay, da kann niemand was für, aber es ist furchtbar. Und das ist ein Beispiel von drei Männern. Und das sind die Prototypen für mich in der Bibel, die unverschuldet in eine Krise kommen. Drei Männer, die leben in einem totalitären Regime unter dem König Nebukadnezar. Und dieser König, der verlangt von ihnen absoluten Gehorsam. Und sie waren nicht bereit, ihren Glauben an Gott, diesem Herrscher, unterzuordnen. Und das hatte Konsequenzen für sie. Dieser König hat ihnen die Todesstrafe angedroht. Er hat gesagt, wenn ihr nicht mich anbetet, dann werde ich euch in einem gewaltigen Feuer verbrennen lassen. Wenn das keine Wüstenerfahrung ist, dann weiß ich auch nicht. Man muss ja sagen, die drei, die haben aus frommer Perspektive alles richtig gemacht. Sie haben Gott angebetet, sie haben sich an die Gebote gehalten. Die waren sich keiner Schuld bewusst und kamen trotzdem in die Krise. Und es passiert tatsächlich, dieser König lässt sie in das Feuer werfen, weil sie ihm nicht gehorchen. Und was dann passiert, das ist das wirklich Interessante. In Daniel 3 kann man das lesen. Er lässt diese drei Männer in das Feuer werfen und dann heißt es Folgendes. König Nebukadnezar aber erschrak, sprang auf und fragte seine Minister, haben wir nicht drei Männer gefesselt ins Feuer geworfen? So ist es, König, erwiderten sie. Aber ich sehe doch vier im Feuer umhergehen, rief der König. Sie sind frei von Fesseln und die Flammen können ihnen nichts anhaben. Und der vierte sieht aus wie ein Engel. Zugegebenermaßen kommen wir nicht oft in die Situation, dass uns ein Feuerofen bevorsteht. Aber was ich aus dieser Geschichte lerne und immer wieder erlebt habe, ist, dass Gott diese drei nicht vor dem Feuer bewahrt hat, aber im Feuer bewahrt hat. Und das ist die wichtigste Botschaft von heute, die ich weiterzugeben habe. Ganz egal, warum du in einer Krise bist oder in eine Krise kommst, du bist da nicht allein drin, sondern Gott ist bei dir. Und ich wünschte, ich könnte euch das irgendwie eingravieren. Ganz egal, wie einsam und verlassen du dich da gerade fühlen magst, wie ausgetrocknet und ausgebrannt du sein magst. Du bist nicht allein. Gott hat versprochen, dich nie nur eine Sekunde aus den Augen zu lassen, nicht von dir zu weichen. Er bewahrt dich nicht vor jedem Ofen, nicht vor jeder Krise, aber er geht mit dir und wenn es sein muss, auch durchs Feuer. Und das sind nicht nur einfach leere Worte. Jesus selbst war in der Wüste, 40 Tage lang, er kennt Wüstenerfahrungen. Und er kennt die ultimative Wüstenerfahrung, das Sterben. Und er ist auch da durchgegangen und ist dementsprechend ein guter Begleiter für Wüsten. Was Krisen so schlimm macht, Jörg hat es auch schon angesprochen, das ist, wenn Menschen dann alleine dastehen, die Einsamkeit. Und auch wenn wenn Gott dabei ist, kann sich das manchmal einsam anfühlen. Und deswegen bin ich unglaublich dankbar für Gemeinde. Ich glaube, ein Grund für Gemeinde und nicht für so eine individuelle Frömmigkeit ist, dass Gemeinde, dass wir eine Zusammenkunft von Menschen sind, die einen Ruf an uns gehört haben und dem gefolgt sind, nämlich dass Jesus gerufen hat und gesagt hat, kommt her zu mir alle, die ihr müde seid und die ihr schwere Lasten tragt, die ihr in Krisen steckt und alleine nicht rauskommt. Ich will euch Ruhe schenken, ich will euch erquicken. Gemeinde, das ist immer eine Versammlung von Menschen, die sich eingestehen und allen anderen, ich bekomme es alleine nicht hin. Wenn man in der Krise ist, da denkt man immer, ich bin der Einzige, der das Leben gerade nicht gebacken kriegt. Aber alle anderen, die gehen so locker flockig durchs Leben, bei denen läuft alles rund. Gemeinde ist ein sicherer Ort, weil hier Leute sind, die sich selbst und anderen eingestehen, hey, ich bin auf Hilfe angewiesen. Ich bin auch immer mal wieder in der Wüste, auch ich brauche immer wieder Erfrischung von Gott und von anderen. Eine Sache möchte ich nicht verschweigen. Es gibt Krisen, die gehen einfach nicht gut aus. Die Beziehung, die zerbricht, die ist zerbrochen. Die Ehe, die geschieden wird, die ist geschieden. Der Mensch, der stirbt, der ist nicht mehr da. Es gibt die Krisen, die gehen nicht gut aus. Da werden Wunden geschlagen. Und da werden Narben bleiben. Und das kann man auch nicht fromm irgendwie schönreden. Wir leben nun mal nicht im Paradies. Das ist uns, glaube ich, allen bewusst. Sondern wir leben in einer kaputten Welt, wo diese Dinge leider zum Leben dazugehören. Und was in den Situationen bleibt, ist für mich nur diese Hoffnung auf eine neue Welt, die Gott uns in Aussicht stellt. In Offenbarung 21, Vers 4 schreibt der Johannes, Gott selbst in dieser neuen Welt, Gott selbst wird als ihr Gott spürbar, persönlich, als Person bei ihnen sein. Und er wird alle ihre Tränen abwischen, jede einzelne. Und es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit und keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Es gibt die Krisen, die hier nicht gut ausgehen. Aber wir haben die Hoffnung auf dieses Ende bei Gott, der sich jeder einzelne unserer Tränen annimmt. Krisensicher, das Leben meistern. Vielleicht sitzt du hier und denkst, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Ich habe keine Krise. Bei mir läuft alles soweit ganz rund. Dann freu dich. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du nicht in einer Krise bist, wenn es dir gut geht und alles so ist, wie es sein soll, dann lerne in dieser Zeit Gott näher kennen. Lerne ihn vor der nächsten Krise besser kennen. Bilde Vertrauen, schaffe eine Vertrauensbasis. Und das ist was, auf das wirst du bei der nächsten potenziellen Krise, wo Gott dir vielleicht fern und fremd scheint, da wirst du dann darauf zurückgreifen können, auf Erfahrungen, die du mit Gott gemacht hast. Aber vor allem ist mir eines wichtig. Ich möchte euch, ich möchte dir im Namen Gottes zusagen. Der große Gott, der kennt dich. Und dieser große Gott, der liebt dich. Und er kennt deine Wüste. Und er weicht dir nicht von der Seite. Und er ist da als ein Ohr, an dem du klagen kannst, als ein ganz starker Arm, auf dem du dich stützen kannst und als Versprechen, auf das du hoffen kannst. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir einige Lieder gemeinsam zu Gott singen werden. Und vielleicht ist dir jetzt gar nicht nach Singen zumute. Lade ich dich ein, einfach zuzuhören. Häng mal deinen Gedanken, die du gerade so hast, häng denen ein bisschen nach. Und vielleicht nimmst du mal Kontakt mit Gott auf. Vielleicht steckst du gerade mitten in der Krise, auch schon länger. Und du brauchst diesen ganz persönlichen Zuspruch Gottes, dieses Ich bin bei dir. Dann gibt es die Möglichkeit, während dem Gottesdienst hinten im hinteren Bereich des Raumes für sich beten zu lassen. Da werden ein paar Mitarbeiter dastehen, die dir einfach zusprechen wollen. Dieses Wort von Gott, ich bin bei dir. Herzliche Einladung, dieses Angebot auch anzunehmen. Gott segne euch. Amen.